Also, wie Rudi auch schon gesagt hat, das Wort Gottes gibt uns wirklich Antworten auf unsere Fragen. Und wir haben viele Antworten auf viele Fragen, gerade im Kapitel 14. Wir wollen diese paar Verse nochmal lesen. Ich lese nur die ersten vier Verse. Sollten wir weiterkommen, lesen wir die natürlich auch. Okay, Kapitel 14, ersten vier Verse. Nimmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Also die Frage, die hier beantwortet wird, ist im Grunde genommen die praktische Auslegung, wie sieht das aus, den Herrn Jesus Christus anzuziehen im Umgang miteinander. Und hier kriegen wir ein Paket von Hilfen für all die Schwierigkeiten, die wir in der Gemeinde haben können und haben werden und auch haben, in den Lebensbereichen, die vom Wort Gottes nicht direkt adressiert werden. Eigene Meinungen, Vorstellungen, die sozusagen Grauzonen bilden in der Gemeinde, im Leben, wo die Schrift keine direkte Anweisungen gibt. Ich hatte letzte Mal schon ein paar Beispiele genannt, um euch zu erinnern. Nenne ich ein paar mehr Beispiele, was die Problematik sein kann, an denen man ja Gemeinden spalten kann, Trennung schaffen. Es gibt Leute, wenn sie zur Versammlung kommen, sie sagen, oh, ich bin das gewöhnt, dass derjenige, der vorne verkündigt, der ist im Talar. Warum habt ihr das nicht so? Ja. Oder während dem Gottesdienst, warum sitzt ihr die ganze Zeit? Warum spricht nur einer von vorne? Warum lehrt einer nur von vorne? Warum ist es nicht ein Dialog? Warum wird nicht geantwortet? Warum wird nicht geredet? Warum wird nicht aufgestanden und sich wieder hingesetzt? Hin und her und die ganze Zeit so. Das verstehen wir nicht. Das ist störend. Und das würde doch aufmuntern und so weiter und so fort. Der eine, der hat Schwierigkeiten, wenn der ein Bild sieht und dann ein zweites Bild und ein drittes Bild und wenn er 16 Bilder hintereinander ganz schnell sieht, dann ist das Sünde. Und wenn 32 kommen, dann ist es noch schlimmer. Der eine hat bei sich im Haus einen Bilderrahmen und da bewegen sich Bilder und er hat keine Probleme damit. Und er hat sogar keine Schwierigkeiten, sogar in ein größeres Haus zu gehen mit vielen anderen Leuten und sich da laufende Bilder anzusehen. Der andere denkt, er würde von Gott erschlagen werden, selbst wenn er vor der Kasse stehen würde. Wir haben ein riesen Spektrum von Unterschieden. Der eine denkt, wenn man Papier, das von einer Seite bunt bemalt ist, zu sich hält und dann zum anderen spielt, das ist Sünde. Papier in den Händen zu halten, das mit bestimmten Zeichen bemalt ist, das darf man nicht. Der andere denkt, wenn man Papier zusammenrollt und da irgendein Gras reintut und das dann anzündet und zwischen den Lippen hält, das ist eine große Sünde. Das darf man nicht machen. Ich möchte euch aufzeigen, wir haben viele, viele Möglichkeiten. Der andere hat Schwierigkeiten, wenn sich so Räder mit Gummierung, wenn die Räder mit Gummi besetzt sind und irgendwie zu Hilfe dienen, um sich fortzubewegen, das ist Sünde, das darf man nicht. Und die Liste geht fort und fort, was der eine nicht irgendwo reinschieben kann und damit leben kann, was für den anderen überhaupt gar kein Problem ist und der sich keine Gedanken macht. Das sind alles Sachen, die Riesenschwierigkeiten in der Gemeinde bereiten können und bereiten und bereiten werden. Es war schon immer so gewesen und so wird es sein. Das sind Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das Wort gibt uns hier die Klarheit. Sie gibt uns hier Hilfen, weil beide Seiten, die einen, die damit Probleme haben und die anderen, die damit keine Probleme haben, beide müssen lernen. Beide müssen zusehen, okay, was sagt Gott dazu? Und das ist, was hier uns der Text bietet, und zwar, dass wir gekleidet werden müssen in den Herrn Jesus Christus. Und so sieht das aus, wenn man bekleidet ist mit dem Herrn Jesus Christus im Umgang miteinander. Also, letztes Mal betrachten wir, er fängt an mit einem Aufruf anzunehmen. Und wir haben gesehen, dass dieser Aufruf anzunehmen, das ist nicht das Ziel, sondern das ist erst der Auftrag. Also annehmen bedeutet nicht, dass der Schwache einfach angenommen wird, so wie er ist, und bestätigt wird, okay, ich nehme dich an mit Herzlichkeit, du bist willkommen, so du bist, bleib so, wie du bist. Also das Ziel ist nicht das Annehmen, der Auftrag ist das Annehmen. Da haben wir durch einige Beispiele gesehen, ich erinnere euch nur, wie Aquila und Priscilla den Apollos angenommen haben, aufgenommen haben. Das Ziel war nicht die Annahme, sondern das Ziel war die Annahme, um ihm das Wort Gottes genauer auszulegen. Und genauso, der Auftrag ist erstmal anzunehmen. Aber er nennt noch nicht das Ziel, sondern das Ziel wird er später nennen. Was ihm wichtig ist, er gibt den Auftrag und dann bleibt er sozusagen mittendrin stehen und geht rüber und fängt an, erstmal zu erklären. Bevor du jetzt dich wagst, an den anderen dran wagst, musst du grundlegende Sachen erstmal verstehen. Und darum geht es uns, das heute aufzudecken. Also, nimmt den Schwachen im Glauben an. Das ist nur der Auftrag. Und jetzt schiebt er halt diese ganze Botschaft, diese Horizonteröffnung hinein, dass wir Dinge, die wir begreifen müssen, um jemanden helfen zu können. Natürlich sagt er erstmal noch, wie man das nicht machen soll, also dass man nicht über zweifelhafte, ungewisse Sachen streitet. Und dann Vers 2 kommt es. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Also der Schwache, der isst Gemüse, haben wir auch letztes Mal betrachtet, nicht aus dem Grund, weil das andere, also weil man Gemüse nicht den Götzen opfern könnte, sondern weil er einfach sein Leben beschränken möchte auf ein Minimum. Sein Gefallen, sein Ziel ist, Gott zu gefallen zu wollen. Also er hat gute Absichten, der Schwache. Nun möchte ich euch aber aufzeigen, trotzdem, dass der Schwache, wenn du den Text durchgehst, wird ja aufgezeigt, er macht das für den Herrn. Er macht das aus Liebe. Er dankt Gott sogar für diese Sachen, dass er das nicht machen braucht. Warum wird denn der Schwache als schwach bezeichnet? Was oder wer wird in der Schrift als schwach bemessen? Wenn man dich heute fragen würde, okay, wenn du jetzt den Unterschied machen müsstest, wenn du jetzt gefragt wärst, sag mal, was ist der Unterschied zwischen einem Starken und einem Schwachen? Was würdest du sagen? Wie würdest du die kategorieren? Wer ist der Starke und wer ist der Schwache? Es ist vielleicht eine gewisse Schwierigkeit oder eine Herausforderung, weil in der heutigen Zeit diese Dinge nicht als Schwache und Starke definiert wurden, sondern du kennst diese Sachen, die wurden bezeichnet, oh, das ist geistlich und das ist ungeistlich. Und das hat dich vielleicht verwirrt, so dass du gar nicht mehr weißt, okay, was und wer ist der Schwache und wer ist der Starke in der Schrift? Also, als allererst werden wir finden, wenn die Schrift von Schwachen spricht, dann spricht sie buchstäblich von Leuten, die krank sind. Also wenn die Schrift von schwachen Leuten spricht, dann spricht sie von Leuten, die krank sind, körperlich krank. Ein Mangel an irgendetwas. Zum Beispiel Markus 6, Vers 36. Markus 6, Vers 36. Und wo er in die Dörfer oder Städte oder Gehöfe einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, also baten Jesus, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Sie brachten, und hier wird das gleiche Wort verwendet, sie brachten die Schwachen, also Markus 6, Vers 56. Sie brachten die Schwachen, also die Kranken wurden zu Jesus gebracht. In dem vollen Bewusstsein, diesen Leuten fehlt etwas. Diesen Leuten fehlt viel. Sie benötigen Heilung. Und dieser Begriff ist nicht nur verwendet für jetzt Menschen, die außerhalb von Christus stehen, also nicht, die nicht Gläubige sind, sondern das wird genauso, wenn ein Gläubiger krank ist, wird er genauso als schwach bezeichnet, also körperlich schwach. In Philipper 2, Vers 25, da heißt es, dass Paulus Epaphroditus krank zurückgelassen hat, schwach zurückgelassen hat, genau in diesem Zustand, wie Römer hier beschreibt, den Schwachen, um dem sich der Starke zu kümmern hat. Also Schwäche ist buchstäblich Krankheit, körperliche Krankheit. Nun geht es hier im Römerbrief nicht um die körperlichen Kranken. Aber was ist krank bei diesen Leuten? Was ist es? Warum werden diese Leute als schwach bezeichnet? Ich lese den Vers nochmal. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Wir sehen, dass die Schwäche einer Person hier gekennzeichnet wird, die Krankheit einer Person wird gekennzeichnet, dass er eine Sache nicht einzuordnen weiß, dass er das nicht verstehen kann, wie das Götzenopferfleisch, das kann man essen, das geht nicht. Also er hat im Grunde ein Problem, der Schwache hat eine Krankheit an der Erkenntnis, am Wissen, am Verständnis. Und nicht vor langer Zeit haben wir das auch betrachtet, wo wir über das Gewissen geredet haben. Ich möchte euch nochmal aufzeigen, das Problem, die Schwäche, die Krankheit sozusagen des Schwachen liegt an seiner Erkenntnis. Im 1. Korintherbrief, wir lesen uns diese paar Verse, 1. Korintherbrief, Kapitel 8 von Vers 6. 8 von Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch, und so wird ihr Gewissen befleckt. Warum wird es befleckt? Weil es schwach ist. Vers 8. Nun bringt uns aber die Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen, wir merken, ja, wie er das verbindet, also die haben nicht diese Erkenntnis, die verstehen das nicht, und er bezeichnet sie als Schwachen. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis, ja, du hast das Verständnis, du verstehst das, die Erkenntnis hast, im Götzenopfertempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Also er spricht ganz klar an, der Schwache steht in Verbindung mit der mangelnden Erkenntnis. Das ist das Problem des Schwachen. Nun eine Frage, welch eine Erkenntnis wird denn benötigt? Was muss der Schwache denn verstehen? In welcher Erkenntnis muss er denn wachsen? Gibt es irgendeine besondere Erkenntnis, dass der Schwache benötigt? Jawohl, gibt es. Und zwar, wenn wir hingehen zum Johannesevangelium. Welche Erkenntnis wird benötigt? Johannes 8, Vers 29. Johannes 8 von Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Hier spricht Jesus. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also hier sind Leute, die es vorgeben, dass sie an ihn glauben. Und zu diesen Leuten wendet sich Jesus und deckt ihnen etwas auf. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Der Aufruf, den Jesus hier gibt, okay, hört mal zu. Ihr sagt, dass ihr glaubt. Wenn ihr wirklich glaubt, werdet ihr in meinen Worten bleiben und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Er spricht von was muss erkannt werden? Erkannt werden, Entschuldigung. Die Wahrheit muss erkannt werden und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemands Knechte gewesen. Wie kannst du zu uns sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wahrhaftig frei. Wenn euch der Sohn frei machen wird, seid ihr wahrhaftig frei. Ihr Lieben, von was spricht Jesus? Von was macht Jesus frei? Von was macht Jesus frei? Er spricht hier von der Sünde. Und er sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Jesus macht frei von der Sünde. Von der Kraft der Sünde, jawohl. Aber bedeutet das, dass den Jesus frei gemacht hat, nicht mehr sündigt? Was ist mit euch? Sündigt ihr noch? Habt ihr in der letzten Woche gesündigt? Habt ihr die Wahrheit erkannt? Hat die Wahrheit euch frei gemacht? Habt ihr gesündigt im letzten Monat oder vielleicht heute? Von was spricht er? Wer die Wahrheit erkennt, er wird frei werden. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er spricht von der Freiheit dessen, was wir auch im Römerbrief gelesen haben. Römer Kapitel 15, Vers 13. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. In dem Sinn, dass du in Christus gestorben bist und du bist frei vom Gesetz. Du bist frei von dem mosaischen Gesetz. Du bist freigesetzt. Das gilt dir nicht mehr. Aus diesem Grund bist du frei gemacht. Weil, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Übertretung. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das ist das Problem, was der Schwache hat. Er kann das nicht einordnen. Er ist gebunden. Er sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es muss ein Gesetz da sein. Es müssen Zäune da sein. Ihr Lieben, wenn man die Zäune wegnimmt, ihr Chaos. Wie oft hat man diesen Satz gehört? Oh, guck mal auf die Gemeinde. Da wurden die Regeln weggenommen. Da wurden die Gesetze weggenommen. Da wurden die Zäune weggenommen. Guck mal, wo sie gelandet sind. Dieser Satz ist so bekannt. Ein Bibelschullehrer sagte mal zu seinen Schülern, wisst ihr was, wenn wir die Regeln in der Schule wegnehmen würden, ihr Hunde würdet hinlaufen und... Danke. Er sagt, ihr Hunde würdet hinlaufen und würdet das Erbrochene wieder essen. Also er war der festen Überzeugung, diese Bibelschüler, wenn man sie frei laufen lassen würde, sie würden nicht die Schrift studieren, die würden abends Partys machen und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem des Schwachen. Ein Problem, warum ist es ein Problem des Schwachen? Weil er die Wirkung des Heiligen Geistes, das Werk Gottes nicht versteht. Er sagt, das kann nicht sein, dass Christus freigemacht hat, nicht nur von der Kraft der Sünde, sondern freigemacht hat vom Gesetz, in dem Sinn, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Es gibt nichts mehr, was dich irgendwie bindet. Ich möchte eine Stelle lesen als Hilfe für denjenigen, der sagt, nee, da müssen Dinge aufgestellt werden, das kann nicht sein. Ein Kind Gottes ist nicht so frei und Jesus hat nicht so frei gemacht, wie du sagst. Ihr kennt diese Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Hier ist genau das Problem wird hier beschrieben. Die Freiheit und das Wirken Gottes in dem, den er in Wahrheit frei macht. Also beides wird zusammengestellt und beides wird kombiniert und aufgezeigt. Das ist als Hilfe für denjenigen, der denkt, nein, Zäune müssen sein, Mauern müssen sein, Gesetze müssen sein. Es geht nicht anders. Wir lesen aus 2. Korintherbrief von Vers 5, Kapitel 3. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären. Es ist die Verteidigung des Paulus an die Korinther. Und er sagt ihnen, nicht, dass wir von uns selbst tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Versteht ihr, ihr Korinther, ich als Apostel, warum bin ich Apostel? Warum bin ich in dieser Position? Warum kann das, was ich kann, warum kann ich das? Mein Leben mit Gott, wie funktioniert das? Das ist nicht aus mir. Das ist als allererstes, was er den Korinthern klar macht. Das kommt nicht von mir, sondern es ist einer, der mich tüchtig macht. Und das ist Gott. Und jetzt Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens. Und hier in diesem fängt er an aufzuzeigen, okay? Hier gibt es einen Dienst des Bundes, des neuen Bundes und einen Dienst des Buchstabens. Was verbindet er mit dem neuen Dienst des Bundes? Er verbindet das Leben mit Gott, die Freiheit, die ein jeder Kind Gottes jetzt in Christus hat und wie er in dieser Freiheit für Gott lebt. Auf der anderen Seite stellt er jetzt nicht des Buchstabens, ich lese nochmal, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, hier stellt er das Gesetz hin, sondern des Geistes, okay, ich lese nochmal, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Das ist der neue Bund im Vergleich. Der eine ist der Bund des Buchstabens, der neue Bund ist der Bund des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes, was ist der Dienst des Todes? Der Dienst des Buchstabens, der Dienst des Gesetzes. Wenn aber der Dienst des Todes durch Stein gegraben, Buchstaben, von solcher Herrlichkeit war, welches Gesetz wurde in Stein gemeißelt? Die 10 Gebote, keine anderen Gesetze wurden in Stein gemeißelt. Also, wenn du Schwierigkeiten hast, hier geht es um den Kern. Ja? Hier werden das Gesetz, also die 10 Gebote und der Bund des Geistes nebeneinander gestellt. Nicht Zeremonialgesetze oder Moralgesetze oder sonst irgendwas. Hier geht es um den Kern der Gesetze. Also, nochmal Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, und wir werden gleich sehen, was er mit Herrlichkeit beschreibt, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch vergänglich war. Vers 8. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Also es stimmt, hier war Herrlichkeit da, aber der Dienst des Geistes hat eine noch viel größere Herrlichkeit. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was, und jetzt hör genau zu, denn wenn das, was weggetan wird, er spricht nicht, was weggetan wurde, sondern was weggetan wird. Es ist in der Gegenwartsform, es ist kontinuierlich. Wenn einer zu Christus kommt, dann wird das weggetan. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Vers 13. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tage liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen werden. Diese Decke ist zu einem Symbol geworden. Die Decke über Moses Angesicht ist zu einem Symbol geworden, auf der einen Seite der Verstockung gegenüber denen, die das Gesetz hören, zum Gesetz hin, dass sie das Gesetz nicht verstehen, und es ist eine Verstockung geworden zu dem, dass sie nicht sehen. Die Decke wurde extra auf Mose gelassen, nachdem, wo Mose zurückkam, wo er zum Volk geredet hat, hing immer eine Decke vor Mose Angesicht. Warum? Nicht, weil er leuchtete, das ist vergangen, damit, hier ist ein Bild gezeigt worden, damit sie nicht sehen, dass die Herrlichkeit vergeht. Diese Herrlichkeit vergeht und diese Decke ist bei vielen geblieben, aber in Christus wird es aufgedeckt, wird weggenommen. Wenn einer zu Christus kommt, wir lesen weiter, Vers 17. Ich lese nochmal Vers 16. Sobald es sich, also das Volk, er spricht hier vom Volk, sich zu dem Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und man kann sagen, auch genauso für einen jeden, der nicht geglaubt hat und zum Herrn kommt, da wird die Decke weggenommen. Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Was er hier als Herrlichkeit in diesem ganzen Abschnitt bezeichnet, er spricht von der Wirkung mit dem, wovon du die Wirkung von dem du, mit dem du begegnet in der Vergangenheit, dass du begegnet hast, also Mose, er ging ja hin, was begegnet er? Er begegnet Gott, er begegnet das Gesetz, er empfängt das Gesetz und diese Begegnung, dass er das Gesetz hat, dass er Gott gesehen hat, ist eine Ausstrahlung, ist eine Herrlichkeit. Das löst sich in seinem Leben aus durch, es ist ein Bild von dem Wandel. Die Herrlichkeit spricht hier in diesem Text von dem Wandel, also was es mit sich bringt. Und er sagt, das hier, die Begegnung mit dem Gesetz, hat eine kurze Auswirkung, eine kurze Herrlichkeit, eine kurze Auswirkung des Handels. Aber die Freiheit hat eine Verherrlichung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Warum? Weil das ist ein Bund des Geistes. Und das ist, was der Kranke im Glauben, der Schwache im Glauben nicht versteht. Das Wirken, das Heilswirken Gottes durch den Heiligen Geist im Leben eines Gläubigen. Es ist ein wichtiger Heilspunkt, wo der Schwache krank drin ist. Derjenige, der in Christus Jesus ist, er ist nicht wie ein Hund, der wieder hingeht und das Ausgespiene, also das, was er auskotzt, wieder isst. Ja? Er wandelt im Geist und er wird vom Geist Gottes verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Es sind nicht die Borden, es sind nicht die Zäune, die ihn halten, sondern es ist der Geist Gottes, der ihn leitet, der ihn züchtigt, der ihn führt. Und denken wir an Römer 8, wen der Geist Gottes leitet oder treibt, die sind Kinder Gottes. Wenn ein Mensch das Treiben, das Wirken des Geistes nicht erfährt, da ist keine Sohnschaft, keine Kindschaft. Also, wie soll der Umgang in beiden Fällen miteinander sein? Also, erstmal haben wir uns jetzt angeguckt, den Schwachen. Was ist sein Problem? Was ist seine Krankheit? Was versteht er nicht? Und wir haben gesehen, seine Krankheit liegt darin, dass er die Erkenntnis über das Wirken Gottes im Heil nicht hat. Ja, darin liegt seine Krankheit. Darin liegt seine Schwäche. Und das andere ist natürlich verbunden damit, dass er die Freiheit, die Gott ihm geschenkt hat, worin er leben darf, nicht versteht. Ja, gerade aus Furcht und aus Angst. Und jetzt wendet sich der Text, wo er kurz gesagt hat, okay, einer glaubt alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Im Vers 3 wendet er sich jetzt zu beiden und beide kriegen Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Gegenüber einander. Also wie sieht das jetzt aus? Das Anziehen des Herrn Jesus im Umgang miteinander. Als allererstes ein Wort für die Starken. Ein Wort für die Starken. Entschuldigung, ich habe hier meine Uhr gut versteckt. Also ein Wort für die Starken. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Es ist dem Starken nahe. Ich würde sagen, dieser Text, er ist nicht so, dass man das voll trennen sollte. Also, dass der Starke immer nur verachtet und dass der Schwache immer nur richtet. Beide können in gewissen Fragen stark sein, in gewissen Fragen schwach sein. Also es ist nicht so, wenn du eine Sache erkannt hast und verstanden hast, dass du dann sofort in die Kategorie der Starken reinkommst oder auf der anderen Seite in die Kategorie der Schwachen. Also der Starke, er vermag auch auf der anderen Seite zu richten. Aber das Hauptproblem des Starken ist das Verachten, das Verurteilen. Warum? Weil für ihn ist das überhaupt gar kein Problem, dass man sich hinsetzt und mit Würfeln irgendein Spiel spielt, ne, ein Würfelspiel. Und für den anderen ist das, oh, das kann man doch nicht machen. Das machen die in Casinos. Das ist Sünde, das sollte man nicht. Und der Schwache? Automatisch. Come on. Also, Junge, also aus den Kinderschuhen müsste man schon raus sein. Und er hat die Neigung zu verachten. Und aus diesem Grund ist der Aufruf zu dem Starken, wer ist, also das ist der Starke, verachte den nicht, der nicht ist. Was machen wir, wenn wir verachten? Ich möchte an einem Beispiel aufzeigen, wo uns Jesus zeigt, wo ein Mensch verachtet hat, wo er verachtend auf die anderen herabgesehen hat. Und vielleicht werden wir uns wiederfinden. In Lukas 18 von Vers 9, da geht es um zwei Menschen, die beide in den Tempel gehen. Da ist, ich lese das von Vers 9. Er sprach aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Und hier wird uns das Erste aufgedeckt. Wir lesen erstmal Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand da, von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also wir sehen, das Problem des Verachtens ist Geringschätzen. Was er macht, er guckt nur auf sich selbst. Er sieht sich als gerecht. Er sieht sich als perfekt an. Er sieht sich an als derjenige: Ich bin angekommen. Ich tue das, 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 das. Aber der nicht. Und in einer Verachtung liegt immer die Erhöhung von sich selbst und die Geringschätzung von einem anderen. Also das erste Problem des Verachtens ist das Geringschätzen. Es geht aber noch tiefer, würde ich sagen, und zwar mit einem anderen Beispiel aus Apostelgeschichte 4, Vers 11, ist nicht nur Geringschätzen, sondern als wertlos achten. Ja, ist auch in dem Verachten drin. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Hier wird von Jesus selber gesprochen, dass er so verachtet wurde. Und zwar für nichts geachtet, untauglich geachtet. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet wurde. Also der verachtet wurde. Der zum Eckstein geworden ist. Und das ist noch ein tieferes Problem, was der Starke dem Schwachen antut, dass er den Schwachen für nichts achtet, dass er sagt: Boah, also den brauchen wir gar nicht. Genauso wie hier mit diesem Stein des Anstoßes mit Jesus selbst aufgezeigt wurde, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Geistlichen des Volkes, diejenigen, die davor hier in Lukas 18 aufgeführt wurden, die sich als Starke, als selbstgerecht gesehen haben, diese Leute, was machen die? Die sagen: Nee, nee, den brauchen wir nicht. Der ist unbrauchbar. Und ich denke, das ist eine tiefere Stufe als nur jemanden geringschätzen. Du kannst jemand geringschätzen, aber wenn du ihn noch tiefer schiebst, den brauchen wir gar nicht. Und beides ist aber im Verachten drin. Du kannst es nicht trennen, weil irgendwo, wenn du jemanden geringschätzt, dann schiebst du den auch in die Schublade, wo du sagst: Nee, den brauche ich gar nicht. Er ist untauglich, benötigen wir ihn nicht. Das Interessante ist, beide Aufrufe an den Starken und an den Schwachen. Ich lese den Vers nochmal. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Also das Verachten und das Richten. Wenn du das genauer betrachtest, und die beiden Personen werden das auch gleich machen, Wir werden sehen, dass sie eigentlich in den gleichen Schuhen stecken und dass sie eigentlich genau beide das Gleiche machen. Es ist das Gleiche, nur es hat verschiedene Gesichter. Also die Verachtung ist im Grunde nichts anderes wie das Richten. Also wenn du das machst, du bist genauso wie der andere. Denk daran. Warum? Weil wir sehen auch in beiden, wie Verachtung, so auch Richten. Diese Sachen sind an und für sich, sind sie neutral. Wie sagst du neutral? Das Verachten ist doch nicht neutral. Doch, das Verachten und auch das Richten, beides ist neutral. Ja, es kommt darauf an, was du damit machst. Und deswegen werden wir auch sehen, dass es in einen Trichter geht und beides zum Gleichen führt, dass die beiden Leute das gleiche Problem haben im Grunde. Klar, nicht wegen der Erkenntnis, aber wegen ihrer Sündhaftigkeit. Guckt mal, warum ist Verachten neutral? Wir haben Aufrufe in der Schrift, dass wir gewisse Dinge verachten sollen. Ja, werden uns die nicht angucken. Es wird uns gesagt, dass Gott gewisse Dinge verachtet und auch gewisse Menschen verachtet. Es wird gesagt über Saul, dass er ihn verachtet hat. In Psalm 15 wird gesagt, wohl dem, der den verachtet, den Gott verachtet. Also verachten ist neutral. Wir werden aufgerufen, gewisse Dinge, gewisse Menschen zu verachten, aber nicht deinen schwachen Bruder. Das führt zu Sünde. Und zwar als allererstes ist es die Sünde des Hochmuts. Wenn du den anderen verachtest, dann sündigst du in dem, dass du hochmütig bist. Gott widersteht dem Hochmütigen. Du wirst Schwierigkeiten haben in deinem geistlichen Leben, wenn du daran denkst, dass du höher bist wie die anderen. Ein Beispiel, ich weiß, ich habe das schon mal gebracht, aber es ist so treffend. David sollte bringt die Bundeslade zurück nach Hause, also in die Stadt Davids, bringt er die Bundeslade und er ist jetzt vor der Bundeslade, er hat sich ein leinenes Gewand angezogen und er springt und tanzt, ihr Leute, er tanzt vor der Bundeslade her und seine Frau, die steht im Haus und sieht ihn. Und David gesagt, und sie verachtete ihn in seinem Herzen. Und in diesem Zusammenhang wird gesagt, ein paar Verse weiter, in Vers 23, das andere ist Vers 16, wird gesagt, Michal hatte keine Kinder und sie ist kinderlos gestorben. Also sie war, wird nicht gesagt, sie war unfruchtbar, aber sie ist kinderlos gestorben. Und dieser Vergleich, um zu sehen, sie verachtet David. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Herzenshaltung der Verachtung bleibt sie kinderlos. Wenn wir andere verachten, denken wir nicht, dass das spurlos an uns vorübergeht. Ja. Gott widersteht dem Hochmütigen, das ist Hochmut. Und wenn du andere verachtest, dann wird dein Leben nicht segensreich sein. Es wird gestoppt. Also, dir gegenüber ist es Hochmut, das ist die Sünde, du bist hochmütig und du wirst die Konsequenzen tragen. Wenn du auf den anderen guckst, das ist die Sünde der Verachtung, du verletzt den anderen. Und gegenüber Gott sündigst du, indem, dass du das größte Gebot nicht hältst, wenn du verachtest. Ich wollte eigentlich noch weitergehen, aber werden hier bei dem Starken aufhören. Also vielleicht zählst du dich mehr zu den Starken. So ist es heute ganz besonders für dich. Also den Herrn Jesus Christus anzuziehen im Umgang miteinander bedeutet, dass du den Schwachen annimmst. Ja, annimmst wofür? Erstmal gibt Paulus eine Lektion, was du selbst wissen musst, und bevor du ihn annimmst und an ihm doktern willst, als allererstes darfst du nicht verachten. Ja. Es ist eine Sünde des Hochmuts, es ist eine Sünde gegen deinen Bruder, dass du ihn verletzt, dass du Wunden ihm hinzufügst, für den Christus gestorben ist und dass du gegen Gott sündigst. Also achte darauf, was du zu tun hast. Wenn du der Starke bist, verachte nicht den Schwachen.